Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
So schön hier zu sein und dann auch noch als Pastor willkommen geheißen zu werden. Wunderbar, ich rufe nachher Markus an und sage, er kann in Stuttgart verhängen bleiben und ich bleibe hier. Sehr schön, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich empfand es ähnlich heute Morgen, als ich das Auto angeschaltet habe, da kam so die Meldung, Achtung, Glatteisgefahr. Das war jetzt das erste Mal dieses Jahr. Wetter ist kalt geworden oder ist Crailsheim kälter als Stuttgart? Ich weiß es nicht. Bei uns war es noch nicht so tief wie heute in Crailsheim. Ich darf euch Grüße sagen von meiner Frau, von Priscilla und auch von unserem Sohn Johnny. Ist euch ja auch bekannt. Die sind gerade alle zusammen, ist eine größere Gruppe von 8 Leuten, also das sind junge Leute aus Deutschland von LIA, sind unten bei ihnen und sie sind im Flüchtlingslager, direkt unten am Nil. Und dort ist es gerade anders als bei uns jetzt in Deutschland. Dort beginnt jetzt die Trockenzeit, also es wird richtig heiß. Und dann am Nil unten ist es auch noch schwül, weil es eben Wasser hat, es verdunstet. Also die schwitzen heute so richtig, während wir unseren Pulli anhaben. Ich habe ein Thema ausgewählt heute mal und ich habe es mal so genannt, garantiert gute Entscheidungen. Ist das möglich? Und ich weiß, jetzt denkt er natürlich, dass Sigmar, Pastor, unser Pastor, er wird sagen, natürlich, ja, vertrau einfach Gott, geh mit Gott und du wirst immer gute Entscheidungen treffen. Ich wünschte, ich könnte es so tun, aber ich bin ja auch schon ein paar Jahre alt und ich weiß, dass das Leben nicht ganz so einfach ist. Die Bibel berichtet uns von einem der weisesten Männer, die je in der Geschichte der Menschheit über die Welt gegangen sind. Und dieser Mann, der war berühmt für seine Weisheit. Der konnte über Leute urteilen, Fragen, die sie selber nicht beantworten konnten, Streitigkeiten. Da hat er geniale Ideen gehabt, der konnte Lügen entdecken ohne einen Lügendetektor. Da hat er seine Methoden gehabt. Also wirklich ein weiser Mensch. Und doch berichtet uns die Bibel, dass er vor allen Dingen am Ende seines Lebens Entscheidungen getroffen hat, immer wieder und immer wieder, die letztlich zu einer Katastrophe geführt haben. Für ihn selbst, für seine Familie, sogar für Israel. Ich spreche von König Salomo. Durch die Entscheidungen, die schlechten Entscheidungen, die dieser weise Mann getroffen hat, wurde letztlich die Nation Israel geteilt. 2 Nationen, Nordreich und Südreich. Er kam in Konflikt mit Gottes Willen. Obwohl er den Willen Gottes wusste. Und das zeigt schon ein bisschen, wie komplex es ist, auch für uns Menschen, die an Gott glauben, die entschieden sind, mit Jesus durchs Leben zu gehen, Gott zu fragen in allen Entscheidungen, die wir treffen. Manches Mal ist es doch etwas komplizierter. Wie kommen wir zu guten Entscheidungen in alltäglichen Angelegenheiten? Ja, diesen Fragen, denen wir immer wieder begegnen. Für uns als Christen kommen bei allen Entscheidungen, bei jedem Tag, den wir leben, da kommt eine Persönlichkeit mit ins Spiel, die eine große Sicherheit in unser Leben bringt und auch eine Garantie, dass es gut wird. Aber es macht es auch etwas komplizierter. Ich sage es euch mal, wie es bei mir ist. Also ich treffe Entscheidungen ziemlich leicht, wenn ich sie alleine treffen kann. Da ist es nicht arg schwer. Weiß nicht, ob er mir zustimmt. Junge Leute vielleicht nicht. Heiratet und ihr werdet mir zustimmen. Es sind schon mal 2 Köpfe zusammen, die gemeinsam durchs Leben gehen wollen. Und die denken eben nicht immer identisch. Und dann, je größer die Gruppe der Mitentscheider wird, desto komplizierter wird es. Schaut einfach mal wieder Nachrichten. Ja. Regierung kaputt. Die Bibel sagt, wie sollen 2 miteinander unterwegs sein, wenn sie nicht übereingekommen sind? Wie sollen 3 miteinander regieren, wenn sie so unterschiedlich denken? Und jetzt kommt für uns Christen jemand mit ins Spiel, in unseren Entscheidungen, über den die Bibel sagt, denn so viel höher wie der Himmel über der Erde ist, so sind meine Gedanken über euren. Und meine Wege sind höher als eure Wege. So viel höher wie der Himmel über der Erde ist. Also meine Gedanken, deine Gedanken, die sind so klein. Wir sehen vielleicht 2, 3, 4 Aspekte, wenn es hochkommt 10. Aber Gott sieht die ganze Geschichte des Weltalls und wo er es hinbringen will. Und da haben wir einen Platz und er bezieht jedes Aspekt mit in Betracht in die Entscheidungen, die er trifft. Wie kann man zu guten Entscheidungen kommen, wenn man mit so einer Persönlichkeit unterwegs ist? Es gibt eigentlich nur eine logische Antwort. Einer muss sich unterordnen. Und das ist genau das, was Jesus uns vorgelebt hat. Jesus hat am Anfang seines Lebens, seines Dienstes gesagt, ich bin gekommen, wie es in dem Buch im Alten Testament über mich geschrieben war, um deinen Willen, mein Gott, zu tun. Und David sagt über sich selbst und prophetisch auch über Jesus, deinen Willen, mein Gott, tue ich gerne. Das ist die richtige Entscheidung, das ist eine Grundsatzentscheidung. Aber wie so ist mit Grundsatzentscheidungen, die müssen in den täglichen kleinen Entscheidungen umgesetzt werden. Und das war auch bei Jesus so. Gerade vorm Kreuz, wo er das Leiden auf sich zukommen sah und er war ja ein Mensch wie du und wie ich, der Schmerzen empfinden konnte und er wusste, was jetzt kommt. Und da war tatsächlich mal eine Diskrepanz zwischen seinem Willen und dem Willen des Vaters. Und Jesus sagt, mein Gott, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch, dass dieses Leid an mir vorübergeht, dann lass es so sein. Es war ein Konflikt in diesem Entscheidungsgremium da. Und wie löst Jesus es? Er sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus blieb seinem Grundsatz in den Alltagsentscheidungen treu. Und es hat einen Segen gebracht. Und genau an dem Punkt, da ist Salomo, dieser weise Mann im Alten Testament, gescheitert. Gott hatte seinen Willen, und da geht es ja um Polygamie, also etwas, was uns als Deutsche so richtig betrifft, jeden von uns, ne? Aber ist in Deutschland gar nicht viel anders. In Deutschland sagt man nur, das ist so chronologische Polygamie. Ja? Man hat eine Frau nach der anderen. In Afrika ist es parallel, da ist es anders. Aber im Alten Testament bei Salomo war das auch so, die Nationen um ihn herum, Polygamie wurde praktiziert und je mächtiger der König war, desto mehr Frauen hatte er. Das hatte auch politischen Sinn, das ist gute Diplomatie, man kreiert Allianzen mit Nachbarstaaten und ist dadurch verbunden. Aber Gott sagt, nein, nicht beim König meines Volkes. Ihr müsst nicht auf eure Weisheit, auf eure Diplomatie bauen, sondern ich möchte eure Stärke sein. Verlasst euch auf mich. Und übrigens, ja, ich habe einen Mann und eine Frau füreinander geschaffen. Das ist mein Wille. Und deshalb keine Polygamie. Und diese Frauen von anderen Nationen, die bringen auch noch ihre Götter mit. Und das ist eine Gefahr. Und deshalb möchte ich das bei meinem König nicht haben. So sagt's Gott. Und Salomo wusste das. Er kannte den Willen Gottes ganz genau. Der hat eigentlich auch zugestimmt und hätte gesagt, Gott, ja, du hast schon recht, ne? Aber da war eben das, wie es die anderen praktiziert haben und es sah gut aus. Es war logisch, das hat vielleicht auch so ein bisschen manchmal so eine bestimmte Leidenschaft in seiner Männlichkeit angesprochen, viele Frauen zu haben. Und das alles hat so ein bisschen ja, einen Konflikt geschaffen zwischen seinem Willen und Gottes Willen. Und ich glaube, dass Salomo, obwohl er Gottes Wille kannte und zugestimmt hat, hat er gedacht, ich Salomo, ich bin so weise, keine Frau wird schaffen, mich um ihren Finger zu wickeln. In meiner Weisheit werde ich die Frauen weise führen. Keine Angst, Gott, ich mache das schon. Und das war sein Problem. Salomos Herz war nicht mehr ungeteilt auf seinen Gott gerichtet. Er betete auch die Astarte und den Milkon fremde Götter an. Du und Gott, wenn da mal ein Konflikt im Verständnis ist, was meinst du, wer besser Bescheid weiß? Salomo, der Weiseste aller Menschen, zog den Kürzeren. Aber wer sich wie Jesus entscheidet, sagt, Gott, ich habe echt Druck, ich habe ein Problem, ich stehe in Versuchung. Aber nicht mein Wille, sondern deiner. Ich richte mich nach dir. Ich weiß, du bist klüger, du siehst weiter. Ich halte mich an dich. Der wird Segen ernten am Ende. Ich erzähle euch nachher noch eine Geschichte in der Predigt von einem, der das gerade so erlebt hat, mit dem ich unterwegs war in Afrika. Aber Jesus, er sieht das Kreuz, er möchte es nicht und es ist auch ganz natürlich, es ist ganz menschlich, wer will schon Schmerzen ertragen. Aber er entscheidet sich, das zu tun, was sein Vater geplant hat und dadurch entsteht ein Segen, Erlösung, Versöhnung, möglich für alle Menschen in aller Generationen. Und selbst wir sind dankbar, dass Jesus sich dem Willen des Vaters untergeordnet hat. Und jetzt kommt die zentrale Bibelstelle unserer Predigt heute, und das ist Römer 12, Vers 1 und 2. Und es knüpft ganz genau da an, was Gott in Jesus für uns getan hat. Das ist der Römerbrief von Kapitel 1 bis Kapitel 11 am Ende. Und dann fängt Römer 12 an. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat. Erlösung in Jesus. Durch Glauben, durch Gnade allein, nicht durch unsere Werke. Wir müssen nichts dazu tun. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun, und dann folgen drei Aufforderungen, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Zweitens, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Drittens, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Und das Ziel dieser drei Aufforderungen ist ganz einfach, dass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wie finden wir zu guten Entscheidungen? Hier in Römer 12 sind drei Punkte. Schritt 1, du musst dich Gott als ein lebendiges Opfer zur Verfügung stellen. Spielt mit den Gedanken des Alten Testamentes, muss man etwas verstehen, um zu verstehen, was bedeutet es mir? Ich muss mich mit meinem Leib und mit meinem Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellen. Im Alten Testament waren die wichtigsten Opfer wahrscheinlich Blutopfer, wo ein Tier geschlachtet wurde. Ein Tier musste sterben, damit ein Mensch lebt und Vergebung empfängt. Und jetzt sagt Gott aber, ich möchte euch nicht als ein totes Opfer haben, sondern ein lebendiges. Und das bedeutet ganz einfach, ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe für Gott. Heilig bedeutet ganz, abgesondert vom Profanen, hingegeben für Gott. Und das ist der erste Schritt. Wer Gottes Willen verstehen will und umsetzen will in seinem Leben, der muss sich selbst, sein Leben und sein Leib, also auch ganz praktisch, Gott hingeben. Gott hingegeben leben. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Gott, ich lebe nicht mehr für mich selbst. In allem, was ich tue, in meiner Arbeit, in meiner Ehe, in der Familie, alles. Du bist der Erste. Ich frage immer nach deinem Willen. Das ist der erste Schritt, um Gottes Willen zu verstehen und zu erkennen. Schritt 2, entscheide dich, dass die Maßstäbe unserer Welt nicht mehr länger für dich maßgebend sind. Und das war bei Salomo so ein bisschen das Problem. Er hat sich umgeschaut, wie das praktiziert wurde in anderen Nationen um Israel herum. Und da war dieser Druck, ja, warum müssen wir anders sein? Warum können wir nicht außer sein wie alle anderen? Aber wer mit Gott geht, der hat einen anderen Maßstab. Und von daher muss man sich auch entscheiden. Kritisch sein, prüfen, das, was gesellschaftsfähig ist, für andere gut ist, völlig okay in unserer Zeit, das muss nicht für dich als Christ okay sein. Wir müssen uns hier Prüfsinn bewahren und alles unter die Lupe nehmen, kritikfähig sein. Wir haben einen höheren Maßstab. Und der dritte Schritt, lass die Art und Weise, wie du denkst, von Gott erneuern. Und schaut euch das grammatikalisch mal an. Lass die Art und Weise, wie du denkst, von Gott erneuern. Gott ist der, der das tut. Aber dann müssen wir was tun. Wir können dann prüfen, ob etwas im Willen Gottes ist oder nicht. Also es ist eine Kooperation. Wie macht Gott es, unser Denken erneuern? Wenn du dich entscheidest, mit Jesus durchs Leben zu gehen, da geht Gott einen ganz natürlichen Weg. Er macht es so, wie das auch bei einem kleinen Baby ist. Gott macht es normalerweise so, dass er Babys in eine Familie gibt. Da ist ein Papa, da ist eine Mama, da sind vielleicht Geschwister da. Und das Baby tut zunächst einmal gar nichts. Das saugt nur auf, das ist wie so ein leeres Glas. Ja, saugt Liebe auf, Zuspruch, Freundlichkeit. Alle lächeln das Baby an und freuen sich, wenn das Baby zurücklächelt. Und das Baby tut gar nichts und das Baby kann zunächst auch mal überhaupt nicht in allen Dingen unterscheiden, was gut und was böse ist. Es muss es lernen. Es muss wachsen im Verständnis. Es braucht Zeit. Da braucht es Vorbilder. Da braucht es die Schule irgendwann, die auch noch mithilft, Verständnis zu geben. Und so macht es Gott auch. Er nimmt jemand und du entscheidest dich für Jesus und dann gibt er dich in eine Gemeinde, eine Familie. Vorbilder sind da, reife Christen. Er gibt dir sein Wort und wir lesen das, objektiver Maßstab, präsentiert schwarz auf weiß. Der Heilige Geist in uns, der unser Denken prägt, weil es ja nicht nur darum geht, Wissen anzusammeln, sondern unsere Denkprozesse zu erneuern. Die Synapsen müssen wieder anders geschlagen werden. Gott verändert uns. Und dadurch, in diesem hingegebenen Leben, unter diesen Voraussetzungen, da traut Gott uns zu, dass wir dahin kommen, wo wir in jeder Lebenssituation prüfen können und wissen können, was Gottes Wille ist, was richtig und was gut ist. Das traut Gott uns zu. Was ist ein Gottes Wille? Ich habe mal drüber nachgedacht und sehe so drei Ebenen des Willen Gottes. Das eine nenne ich mal den souveränen Willen Gottes. Und das betrifft so Dinge, die uns oft als Christen sehr interessieren. Ja, wie geht's weiter mit dieser Welt? Wir sehen, Israel brennt, Krieg in Europa, unsere Regierung kaputt. Ist es ein Schritt hin zum Antichristen? Wie wird's weitergehen? Wie wird die Welt enden? Wann wird Jesus wiederkommen? Schaut mal im Internet nach ein bisschen Predigten und bei Predigten über die Endzeit findet ihr ganz, ganz viele Klicks und Zuschauer, weil es uns interessiert. Die Jünger kamen mal und haben gesagt, Jesus, von dem, was du jetzt da sprichst, ist es dann, wenn Gott sein Reich aufrichten wird auf der Erde? Und Jesus sagt, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Gott sagt uns manches über die Zukunft, aber wann es ist und wo und manche Details, die hat Gott einfach entschieden, das ist sein Wille. Und es wird geschehen, ob du das magst oder ob du rebellierst, spielt überhaupt keine Rolle. Gottes souveräner Wille wird geschehen. Er ist nicht abhängig von der Zustimmung irgendwelcher anderen Kräfte. Er ist Gott. Und was er will, das wird auch geschehen. Das ist Gottes souveräner Wille. Dann gibt es aber auch den Willen Gottes und das ist mehr so die Art und Weise, wie wir leben, wie Gott sich das vorgestellt hat, wie er es möchte, wie es ihm gefällt. Jesus hat mal gelehrt, seine Jünger und damit auch uns, zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Ich glaube, das ist das, was damit gemeint ist. damit Gottes souveräner Wille geschieht, da müssen wir überhaupt nicht beten, das geschieht. Aber dass ich so lebe, wie es Gott gefällt, dafür kann ich Gott bitten, dass er mir hilft, das zu tun. Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Gott mag manche Dinge und manche Dinge mag er nicht. Es geht ihm genauso wie mir. Und wir möchten so sein, wie er das will. Und dann gibt es eine dritte Bedeutung. Und über die Bedeutung denken wir ganz oft nach als Freikirchler, als wiedergeborene Christen. Wir glauben, und wir haben es vorhin gesungen in einem Lied, dass Gott einen Plan, einen individuellen Plan für dein und für mein Leben hat. Und es ist biblisch richtig, Psalm 139. Bevor ich dich geschaffen habe in deiner Mutterleibe, habe ich alle deine Tage schon gesehen und in einem Buch geschrieben. Epheser 2, Vers 10. Wir sind geschaffen in Christus Jesus als ein Kunstwerk Gottes zu werken, die er zuvor bereitet hat. Gott hat dich gewollt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er will was durch dich tun, das ihn ehrt und das zum Segen wird für andere Menschen. Und es ist wichtig, herauszufinden, was Gott möchte. Und ich weiß, manches Mal, vor allem wenn man noch jung ist, tut man sich da etwas schwer. Und manches Mal ist man vielleicht auch ein bisschen verkrampft. Und den Krampf, wenn Gott es schenkt heute, den möchte ich euch ein bisschen nehmen auch. Es ist gar nicht so schwer. Kann ich dir mal was sagen? Wenn du prüfst, ob etwas im Willen Gottes ist oder nicht, und du hast zwei Optionen, und keine dieser Optionen ist gegen den Willen Gottes, alles ist legitim vor Gott, beide Wege, dann kannst du eigentlich kaum etwas falsch machen. Gott geht mit dir, er wird dich nicht verlassen, wenn du links gehst, und er geht auch mit dir, wenn du rechts gehst, solange es in seinem Willen ist, seinem moralischen Verständnis. Es gibt eine bessere Option, es gibt eine schlechtere. Aber ob du Zimmermann lernst oder Krankenpflege oder Biologie studierst, alles okay für Gott. Gott gibt dir auch Wahl hier. Wie sieht es aus mit dem Ehepartner? Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Gut, Gott hat ein paar Rahmenbedingungen gesteckt. Also wenn du ein Kerl bist, dann sagt er ein Mädchen. Wenn du ein Mädchen bist, sagt er ein Kerl. Und wenn du gläubig bist, soll dein Ehepartner auch gläubig sein. Das sind so die Rahmenbedingungen, die Gott steckt. Das sind aber die einzigen. Aber wenn ich jetzt noch jung wäre, ich sehe viele gläubige Mädels. Welche dann? Kleines Problem. Mal angenommen, ich heirate eine falsche. Und dann haben wir ja auch noch das Problem, die, die ich geheiratet habe, falsch, die wäre vielleicht die richtige für einen anderen gewesen. Jetzt bringen wir Chaos ins ganze Universum, ja? Weil wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Ja, ich glaube, es gibt tatsächlich eine Beste für dich. Und ich habe es geschafft. Ich habe die Beste für mich gekriegt. Das ist ein zustimmendes Lachen, ja? Kein in Frage stellen. Sonst würde ich gleich aufhören und gehen. Vier ganz einfache Tipps, um in Entscheidungen, wo es verschiedene Möglichkeiten, Optionen gibt, die alle legitim sind vor Gott. Wir würden nichts Falsches machen, wir würden kein Gebot übertreten, wir würden nicht sündigen, egal welche Entscheidung wir treffen. Vier Tipps, die uns helfen, auch dann richtig zu gehen. Und das erste ist, bete und lebe beständig im Wort Gottes. Wenn du betest, dann fixierst du dich auf Gott und du willst der Weisung von ihm. Und du zeigst, wenn du betest, Gott auch, dass sein Wille für dich wichtig ist. Und du schätzt Gott. Sagt, ein lebendiges Opfer, wir sollen uns ganz ihm hingeben. das gefällt Gott. Gott möchte, dass wenn wir auf ihn schauen und sagen, Gott, ich möchte tun, was du möchtest. Hilf mir. Und beständig im Wort Gottes leben ist wichtig. Ich habe das so oft erlebt, dass Gott in meine aktuelle Situation spricht, wenn ich die Bibel aufschlage. Ganz konkret, ganz klare Antworten von Gott gekriegt. Aber das ist noch nicht einmal das Einzige. Es geht auch nicht darum, alles zu behalten, alle Details, die in der Bibel stehen und die ich halt heute in meiner Bibellese gelesen habe. Ja, wie hieß der, dem der Petrus das Ohr abgeschlagen hat? Ist egal, spielt keine Rolle, ist nicht so wichtig. Aber während ich das Wort Gottes lese, werden meine Gedanken geprägt von Gottes Gedanken. Und das ist der Punkt, das ist das Wichtige. Und wenn ich so denke, wie Gott denkt, dann kann ich in der Situation auch so entscheiden, wie Gott entscheiden würde. Ganz einfacher Fall. Zweitens, widerstehe falschen Einflüssen und halte Kurs. Das war Salomos Problem. Er war unter Druck. Seine Kollegen in den Nachbarstaaten, die haben das so gemacht. Und das schien ja auch ganz weise und hat auch so seiner Männlichkeit, seiner Eitelkeit gefallen. Und es hat ihn unter Druck gesetzt. Und dann hat er das aus dem Auge verloren, was Gott ihm eigentlich gesagt hat. In meinem Volk nicht so, Salomo. Und das muss man durchstehen. Ich sage euch gleich dieses Beispiel, das ich schon angekündigt habe von einem. Es ist ein unglaubliches Beispiel. Habe ich gerade jetzt erfahren in Afrika. Halte Kurs. Bleib dabei, was Gott festgelegt hat. Und warte, bis Gott segnet. Drittens, nimm dir Zeit, denke nach und hole weisen Rat. Richtige Entscheidungen brauchen manches Mal Zeit. Und man muss auch nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr diese Regel kennt, 10, 10, 10. Ist sie bekannt? Also wenn du vor einer Entscheidung stehst, was ich jetzt tun soll, jetzt, heute, morgen, die nächsten Tage, ist ja so eine Entscheidung, die ja direkt diese Zeit betrifft. Ist nicht langfristig. Aber dann halt mal inne und frag dich, wie wird sich diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, für jetzt, für heute, wie wird sie sich in 10 Minuten auswirken? Wie wird sie sich in 10 Tagen ausgewirkt haben? Und welche Auswirkungen hat sie in 10 Jahren? Und da ist vielleicht das, was die 10 Minuten betrifft, eine andere Antwort als das, was die 10 Jahre ist. Und dann sei weise, entscheide dich für die langfristigen Ziele und Auswirkungen. Gott schaut auf die Zukunft. Wenn es um Rat geht, freut mich so, da betont die Bibel den Rat von Leuten mit schönen, weißen Haaren. Edgegewelle, junge Leute. Seid junge Leute, die sich auch mal neben ältere Menschen setzen. Wisst ihr, dass ältere Menschen manches Mal vor euch jungen Leuten Angst haben? Ist tatsächlich so, weil wir manches Mal denken, was möchte dieser junge Mensch mit mir, altem Knacker, zu tun haben? Und dann halten wir uns fern. Und man muss ja auch vorsichtig sein, vor allem wenn es andere Geschlecht noch ist und so. Ne? Aber wenn ihr die Initiative ergreift als junge Leute und euch mal neben eine ältere Person setzt, sagt, du, ich habe hier ein Problem. Kannst du mir Rat geben? Da wirst du Rat kriegen, der weise ist, obwohl du vielleicht höher studiert bist, einen höheren akademischen Grad hast, aber diese Person hat Lebenserfahrung. Und was ich ganz oft feststelle bei jungen Leuten ist, sie sehen was und sie sehen 2, 3 Aspekte, aber wenn ich drauf gucke, dann sehe ich 10 Aspekte, die man bedenken muss, um die Entscheidung zu treffen. Man sieht mehr, wenn man älter ist. Das äußere Auge wird blinder, aber das innere Auge wird klarer. Und die Entscheidung, die triffst du so und so am Ende. Und zuletzt Nummer 4, vertraue Gott und handle. Man muss sich Zeit lassen, die richtige Entscheidung zu treffen, aber dann muss auch irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo die Entscheidung getroffen wird. Und das gilt sogar, was den Ehepartner angeht. Da muss man auch irgendwann mal sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden. Ich kann nicht ewig ja, in der Unentschiedenheit, in der Unentschlossenheit hängen bleiben. Ich muss eine Entscheidung treffen. Entscheide weise und entscheide mit Blick auf Gott. Verliere Gott nie aus den Augen. Das klingt jetzt vielleicht einfach so ganz banal, aber ich sage es aus einem Grund. Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die entscheiden sich nicht immer für die sicherste Option. Menschen des Glaubens sind Menschen, die auch ein Risiko eingehen, sich zu blamieren, unterzugehen, in der Katastrophe zu enden, wenn Gott nicht eingreift und wenn Gott sich nicht an sein Wort hält. Aber was für ein spannendes Leben, wenn man darauf baut, dass dieser Gott hält, was er verspricht, dass er ein treuer Gott ist. Und ich treffe eine Entscheidung, die ist nicht sicher, die ist risikoreich, aber mit Gott ist es möglich. Und wenn es Gottes Wille ist, dann wird er sich auch dazu stellen. Menschen des Glaubens haben immer solche Entscheidungen treffen müssen. Seid solche Menschen. Ich erzähle euch jetzt von diesem Freund. Ich war ja im Oktober in Uganda und er heißt Reverend Francis Atine. Ich habe ihn lange Jahre nicht mehr gesehen und Vorstand kam uns ja besuchen, Stefan Striefler und Stefan Uhlig. Sie sind mit mir nach Karamoja gereist, gab es Probleme mit dem Flieger, dann haben sie ein Anschlussflugzeug in Amsterdam nicht gekriegt. Sie mussten also Pläne etwas ändern und dann musste ich alleine fahren. Und ich fahre nicht gerne alleine, ich gehe immer gerne mit in Gesellschaft. Dann kam mir irgendwie Francis in den Sinn, ich habe ihn angerufen, gesagt, Francis, ich gehe nach Karamoja zum Predigen, kommst mit, kannst auch einmal predigen. Und er hat zugesagt, dann sind wir gemeinsam gefahren und hatten stundenlang Zeit, uns zu unterhalten, all diese Lücken aufzufüllen, die, ja, die er gelebt hat, die ich gelebt hat, und wir wussten nichts voneinander. Und dann erzählt mir dieser Mann, ich glaube jetzt 47 Jahre alt, dass er geheiratet hat in jungen Jahren, das wusste ich ja auch, aber ihre Ehe war unfruchtbar. Und in Afrika ist das genauso ein großes Problem heute noch wie zu alttestamentlicher Zeit in der Bibel. Wenn du heiratest, möchtest du Kinder. Das ist gar keine Frage. Viele Kinder möglichst. Jetzt werden sie ein bisschen vorsichtiger, weil die Schulgebühren zu teuer geworden sind. Muss man aufpassen, dass man es auch noch schafft, die Kinder zur Schule zu schicken. Aber Kinder ist ein Wunsch. Und wenn Kinder sich nicht einstellen, dann ist es in der Gesellschaft dort so, dann holt sich dieser Mann noch eine zweite Frau ins Haus. Oder auch eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Nach oben kein Limit, nur dein Geldbeutel. Und bei Francis vergingen die Jahre, war verheiratet und er hat kein Kind bekommen von seiner Frau. Und dann kam er unter Druck. Seine Onkels, sein eigener Vater kam. Der Vater ist nicht gläubig, ist religiös, aber sagt, Francis, ich weiß, du hast deinen strengen Glauben und es ist in Konflikt mit deinem Glauben, aber jetzt guck doch mal, jetzt seid ihr so viele Jahre verheiratet und es ist immer noch kein Kind gekommen. Solltest du nicht drüber nachdenken, vielleicht doch noch eine andere Frau mit dazu zu nehmen? War unter Druck. Ständig. Er blieb standhaft, Kurs gehalten, Gottes Wort, eine Frau. 18 Jahre. Kein Kind. Also ich glaube, ich hätte schon die weiße Fahne gehisst oder gesagt, okay, scheint Gottes Wille zu sein, lass es uns akzeptieren, kein Kind. 18 Jahre verheiratet, kein Kind. Und er war treu. Seiner Frau und auch seinem Gott. Und inzwischen haben sie drei. Nach 18 Jahren Kinderlosigkeit, drei Kinder zu kriegen mit der Frau. Wow. Also ich bin kein Gynäkologe. Ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, ob das medizinisch leicht erklärbar ist. Aber Gott hat ihnen Kinder geschenkt. Ich möchte heute mal so ganz trocken wie in der Schule enden und ich stelle euch ein paar Prüfungsfragen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen, wir sind fast am Schluss. Aber vier Fragen, oder besser gesagt, es sind Statements, die ich mache, Aussagen. Und ich möchte von euch wissen, wahr oder falsch? Und vielleicht bitte ich sogar mal um Handzeichen. So, das Lobpreisteam kommt. Und ich stelle die erste Frage, spreche das erste Statement aus. Und ihr dürft mit richtig oder falsch antworten. Frage Nummer 1. Männer treffen immer bessere Entscheidungen als Frauen. Richtig? Was ist los mit euch? Was ist los mit euch Männern? Hey, das ist eine ernste Prüfung. Habt ihr in der Schule während Prüfungen auch gelacht? Da gibt es eine Geschichte im Alten Testament und der Mann, der hieß tatsächlich Narr. Ein Dummkopf. Ein Tor. Hebräisch heißt es Nabal. War ein reicher Mann, dem ging es gut, hat eine hübsche Frau gehabt. Und David war noch nicht König, aber hatte 600 Banditen um sich geschart. Die waren so eine gute Gruppe, die mussten fliehen, wie der David auch. Und die waren in der Wüste. Und diese Gruppe, die hat auf die Schafe und die Tiere von dem Nabal aufgepasst, dass nichts passiert, dass nichts abhanden kommt. Sie haben sich nicht daran vergriffen. Und da kam die Zeit, wo der David diesen Nabal um einen kleinen Gefallen gebeten hat. Und dieser Dummkopf sagt nein. Und es war die Abigail, seine Frau, die die Lage gerettet hat. Und als der Nabal erfahren hat, was ihm passiert wäre, wenn seine Frau nicht eingegriffen hätte und seine Dummheit korrigiert hätte, hat er ein schwaches Herz gekriegt und ist ein paar Tage später gestorben. Ihr Männer, hört ab und zu mal auch auf eure Frauen, okay? Wenn es um eine Entscheidung geht. Die können vielleicht einen ganz guten Rat geben. Frage Nummer 2. Wenn du Gott richtig hingegeben dienst, dann weißt du immer ganz genau, was du als nächstes tun musst. Du wirst nie eine falsche Entscheidung treffen können. Stimmt es? Ist es wahr? Falsch. Ich habe da was von Paulus, eine Landkarte. Und ich glaube, ihr stimmt mir dazu. Paulus war ein völlig hingegebener Mann Gottes und er war ein weiser Mensch und er war geistgesalbt, er war geisterfüllt, hat Gott gedient und da geht er und will Gemeinden gründen, das Evangelium verkündigen und er rennt in eine Richtung und er rennt in eine verschlossene Tür und stößt sich die Nase ein. Geht er in eine andere Richtung und wieder eine verschlossene Tür. Der Mann, was war aber los mit dem? Hat er irgendwie Kontakt verloren hier nach oben oder was? Aber dann letztlich, nachdem er sich zweimal die Nase an einer verschlossenen Tür eingerannt hat, erscheint Gott nachts in einem Traum und zeigt ihm, was er vorhat und welche Richtung er gehen soll. Und das finde ich das Schöne. Wir können als Christen, Heilig Geist erfüllt, wir können auch einfach mal losgehen. Wir kennen Gott, wir vertrauen auf Gott. Und wenn es nicht klappt, wenn es die falsche Richtung war, dann wird es Gott uns schon zeigen. Und er führt uns dann auch den richtigen Weg. So ist unser Gott. Statement Nummer 3. Wenn du viele Ratgeber hast, dann triffst du garantiert die richtige Entscheidung. Also je mehr Ratgeber, desto besser deine Entscheidung. Okay, richtig? Keiner will heute richtig sagen. Was ist los? Da gibt es die Geschichte im Alten Testament, ihr kennt sie, da wird ein junger Mann, wird König, Nachfolger von seinem Papa. Und da fragt er die alten Leute, weil das Volk zu ihm gekommen ist und gesagt hat, bitte Steuererleichterung. lass uns nicht so schwer für den Staat arbeiten, wir müssen uns um uns selbst kümmern. Und die alten Leute sagen, gib ihnen den Willen, den sie wollen, tu ihnen einen Gefallen, sei nett zu ihnen und sie werden dir dein ganzes Leben lang dienen. Und da seht ihr, Rat von alten Leuten ist clever. Aber dann erbittet er sich Rat von seinen Kumpels, die gleich denken wie er, genauso ticken wie er, und sagt, dein Papa war schon ein starker König, aber du bist stärker. Und dann sagt er, mein Daumen ist dicker als die Hüfte meines Vaters. Und wenn er euch mit der Peitsche regiert hat, dann werde ich euch mit der Dornenpeitsche regieren. Nein. Viele Ratgeber garantieren nicht eine gute Entscheidung. Es braucht weise Ratgeber. Such dir die richtigen Leute aus. Viertes Statement und letztes. Christen können niemals vom Rat eines Menschen profitieren, der Gott nicht kennt. Ich sehe manche überlegen jetzt. Da ist dieser Mose im Alten Testament, ein Mann Gottes, ein großer Führer, der Wunder gesehen hat, die Gott durch seine Hand getan hat, durch seinen Stab. Ein Mann, der das Volk Gottes aus der Sklaverei befreit hat, durch die Macht Gottes. Und dann sitzt er in der Wüste und er ist völlig überfordert mit den Streitigkeiten unterm Volk. Er sitzt Gericht von morgens bis abends und ist müde und es nimmt kein Ende. Die Schlange geht immer noch weiter. Und dann kommt sein Schwiegerpapa. Und der war kein Jude, der war kein Hebräer, der war sogar ein Priester einer heidnischen Nation, der Midianiter. Ein kultischer Mann. Und der gibt Mose einen Rat und dieser Rat, der erleichtert das Leben für uns Mose. Setze 10 über einen, 100 über 10, 1000 und so weiter. Einfach modernes Management. Und genau um das geht's. Ungläubige Menschen haben Fachwissen und die können einen guten Rat geben in ihrem Fach. Es geht ja nicht um Gott, es geht nicht um den Weg der Anbetung. Es geht um die Heizung oder beim Arzt um die Tabletten, die verschrieben und eingenommen werden müssen. Und da dürfen wir gern auch auf solche Leute hören. Und dann ein Zeugnis sein. Dieser Schwiegervater von Mose, der bekennt am Ende, ja Mose, ich habe dir geholfen, aber ich habe auch was gelernt. Dein Gott ist der wahre Gott. Das habe ich jetzt erkannt. Es gibt keinen anderen. Am Ende eine Sache, die die ganze Sache der Entscheidungsfindung ganz leicht macht. Es ist gar nicht meine Verantwortung, immer den richtigen Weg zu finden. Ich muss mich nicht verkrampfen und bemühen und Angst haben, dass ich es nicht finden könnte. Weil es nämlich einen gibt, der gesagt hat, relax, schau auf mich. Du bist vielleicht nicht clever genug, die richtige Entscheidung zu finden, aber ich bin groß genug, um dich richtig zu führen. Psalm 32, 8, ich will dich lehren und dir sagen, wie du leben sollst. Ich berate dich, nie verliere ich dich aus den Augen. Psalm 4, Vers 4, erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Sprüche 3, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf allen deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Gott segne euch.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.